Ja, sag viel. Ciao. Hast du super gemacht. Ja, das Thema ist, wie gesagt, oder wie schon angeklungen ist, Brief an Unbekannt. Und mit dem Titel wollen wir eigentlich aus dieser Betrachtung zum Kolosserbrief etwas ganz Spezielles mitnehmen für uns selber in unseren Herzen. Und das geht ja, dass auch wir einfach Veränderungen erfahren von Gott. Und darum wollen wir mal einsteigen mit der Frage, wo jeder mal sich selber überlegen kann. Haben wir denn schon einmal einen Brief an jemanden geschrieben, den wir eigentlich gar nicht so richtig kennen? Und ich glaube, das ist vielleicht schon mal passiert, aber es ist sicher in dem Sinn nicht der Normalfall. Wenn wir jetzt also aber das Wort Unbekannt noch vielleicht kurz in diesem Kontext definieren, dann wollen wir festhalten, dass das Unbekannt, so wie wir es ja noch auch lernen kennen, nicht so ist, dass wir überhaupt keine Kenntnis haben von einer Person, also dass wir quasi irgendwie einen Brief ohne Adresse rausschicken, in der Hoffnung, es kommt dann bei irgendeinem mal im Briefkasten an. Sondern unbekannt sind für uns vielleicht auch Menschen, von denen wir zwar wissen, aber die wir nicht so direkt kennen. Zum Beispiel Gläubige oder Menschen, die zum Glauben gekommen sind in Afrika. Und solchen können wir möglicherweise durchaus einen Brief schreiben. Und genau das ist das, was der Paulus gemacht hat. Er hat an die Kolosser geschrieben. Er hat sehr wohl und sehr zielgerichtet an die Kolosser geschrieben, aber er hat sie gar nicht gekannt. Persönlich. Und das ist das Rätsel von diesem Brief an Unbekannt. Und wir wollen das einfach verstehen, indem wir einen ersten Text einmal lesen. Das ist aus Kolosser Kapitel 2. Ab Vers 1. Vielleicht die, die eine Bibel haben, können das mitlesen. Kolosser 2, ab Vers 1. Da sagt der Paulus, ich will euch nämlich wissen lassen, welchen Kampf ich um euch führe und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Jetzt haben wir die Unbekannte. Damit ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit und Verständnis zu erkennen, das Geheimnis Gottes, das Christus ist. In welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Denn obwohl ich leiblich abwesend bin, also unbekannt, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich, wenn ich eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus sehe. Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und seid auch reichlich dankbar. Also, da haben wir eigentlich schon die Feststellung. Der Paulus hat die Kolosser gar nie gesehen und sie ihn nicht. Und es ist nicht die einzige Gemeinde gesehen, wo in dieser Situation war. Wir lernen insbesondere im Kolosserbrief von einer Gemeinde Laodicea, wo in der genau gleichen Situation ist. Und wir wollen uns jetzt darum auch einmal schnell die geografische Gegebenheit anschauen. Wir sehen hier auf dieser Karte die Geografie, das ist also im Südwesten von der heutigen Türkei. Dort hat es die Gemeinden, die wir gemeinhin kennen, Ephesus, sicher ganz bekannt, Kolossae, aber dann auch die Gemeinden, die der Paulus auf der ersten Missionsreise besucht hat oder gegründet hat, Derbe, Lystra, Iconium. Und was wir hier auch sehen, dass eben Hierapolis, Laodicea und Kolossea in einer direkten, engen Nachbarschaft gesehen sind. Das sind also nicht grosse Distanzen gesehen. Und was wir auch sehen, sind, dass die drei Gemeinden auf zwei direkten Handelsrouten gesehen sind, von dem Meer hinein ins Landesinnere. Auch das ist nicht unwesentlich, wie wir noch werden sehen. Wie ist denn die Gemeinde in Kolossea entstanden? Auf seiner dritten Missionsreise war Paulus in Ephesus. Und dort war er nicht nur ein paar Wochen, sondern es war mindestens 2 Jahre. Das können wir alles in der Apostelgeschichte 19 nachlesen. Und von Ephesus aus hat sich das Evangelium in ganz Asien ausbreitet. Und es ist auch nach Kolossa gekommen, aber eben nicht direkt durch ihn, sondern wir lesen das im Kolosserbrief, dass ein gewisser Epaphras das Evangelium nach Kolossa gebracht hat. Zum Beispiel Kolosser 1, Vers 7 und 8. Lesen wir das. Dort heisst es: So habt ihr's gelernt von Epaphras, unserem lieben Mitknecht, der ein treuer Diener Christi ist für euch, der uns auch berichtet hat von eurer Liebe in Gott. Oder den Kolosser 4, Vers 13 und 14. Da heißt's: Ich bezeuge ihm, dass er viel Mühe hat um euch und um die in Laodicea und Hierapolis. Da ist die Rede vom Epaphras, eigentlich 12, Vers 12. Es grüßt euch Epaphras, der einer von euren ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit in seinen Gebeten für euch ringt, damit ihr feststeht, vollkommen und erfüllt mit allem, was Gottes Wille ist. Also der Epaphras hat in dieser Gemeinde eine grosse Rolle gespielt. Und er hat ihnen das Evangelium gebracht, und die Kolosser sind aufgrund von dieser Verkündigung zum Glauben gekommen. Der Paulus ist nach seinem Aufenthalt in Ephesus weitergegangen nach Mazedonien. Er hätte ja auch dort nach Kolossea gehen können, aber er ist dann westwärts gegangen nach Mazedonien. Und schlussendlich ist am Ende der dritten Missionsreise der Paulus gefangen genommen worden und ist in die Gefangenschaft nach Rom gekommen. Und nach dieser langen Reise bis nach Rom hat er schlussendlich, und das lesen wir ganz am Schluss in der Apostelgeschichte, hat er Freiraum bekommen von Gott, indem er sogar eine eigene Wohnung hatte. Und er konnte Personen empfangen dort. Es sind viele zu ihm gekommen. Das lesen wir in Apostelgeschichte 28, in den Vers 30 und 31. Und einer von denen, der uns besuchen in Rom, ist der Epaphras gewesen. Also jetzt haben wir den Kreis. Der Paulus ist in Ephesus gewesen. Von Ephesus aus ist das Evangelium in die ganze Region gegangen. In Kolossa haben sich Leute bekehrt, sind zum Glauben gekommen, weil der Epaphras ihnen das Evangelium gebracht hat. Und Jahre später ist der Paulus in Rom in der Gefangenschaft und hat Freiraum bekommen von Gott. Und der Epaphras ist gegangen und hat der Paulus in Rom besucht. Und dort hat er ihm von dieser Situation in Kolossa erzählt. Er hat ihnen erzählt, dass da Leute zum Glauben gekommen sind. Und er hat ihnen aber auch erzählt, was für geistliche Einflüsse in dieser Gemeinde vorgehen. Und in dem Sinn sind Kolosser in Paulus schon bekannt gewesen. Aber er hat sie nicht persönlich kennt. Und darum können wir sagen, der Brief, den er hier schreibt, ist ein Brief an Menschen, deren Situation er kennt, können wir sagen. Aber er hat Personen selber nicht kennt. Und jetzt fragen wir uns, wie viele Leute, die wir gehört haben von ihnen, aber wir sie noch nie persönlich getroffen haben, haben wir schon einen Brief geschrieben. Und jetzt bleiben wir nicht einfach beim Schreiben, sondern jetzt gehen wir ein Stückchen weiter. Wie viele Personen, von denen wir gehören, die wir aber nicht persönlich gesehen haben, liegen uns so fest auf dem Herzen? Wie die Kolosser in Paulus am Herzen gelegen sind. Und das ist das Zentrum hinter dem Titel. Brief an Unbekannte. Und das ist, damals haben wir ganz andere Kommunikationswege. Heute würden wir vielleicht einmal ein Video schicken, würden erfahren, was der für eine WhatsApp-Adresse hat oder was für eine Handynummer hat. Dann kann man sich so bekennen. Damals hat man Brief geschickt. Und auch wir sind in einer Situation, wo wir hören, von Missionaren aus China. Claudia Zürcher erzählt uns, wo wir hören von anderen Missionaren, was läuft. Zum Beispiel ich sehr viel von den Carmel-Missionaren, was läuft. Und da wollen wir mit raus für uns persönlich eine kritische Frage nehmen. Wie fest liegen uns die Menschen am Herzen? Ich ertappe mich selber. Ich bin in Gemeinden gesehen, im Norden von Nigeria. Ich durfte dort sogar einmal eine Verkündigung halten über den David und seinen Kampf. Und die Gemeinde hat mir gesagt, das ist die Gemeinde in Dankwando, gesagt, bitte bet für uns. Und wie oft vergiss ich, für sie zu beten. Shame on me, kann man sagen. Dabei hätte ich ja die Leute sogar noch von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und wenn ich nicht mehr weiss, wie es dort ist, kann ich das Video schauen, das ich gemacht habe. Und wenn man im Vorbild von Paulus erkennen, was hat der Mann für ein Engagement gehabt von Leuten, die er noch nicht einmal getroffen hat. Er hat für sie täglich gebetet, sagt er. Er hat, und jetzt lassen wir da, kommen wir vielleicht schnell zurück auf die vordere Folie. Welchen Kampf ich habe, hat er ihnen gesagt. Also der hat sich für irgendetwas eingesetzt. Welchen Kampf haben wir im Alltag für Leute, die wir noch nicht einmal kennen? Und er hat einen Kampf geführt für die. Gehen wir aber hier Schritt für Schritt durch. Der Epaphras ist dann hat das also alles im Paulus erzählt, der in Rom war. Und der Paulus hat ja aus seiner Zeit heraus dann auch einige Briefe geschrieben. So ist zum Beispiel der Epheserbrief, der Philipperbrief, der Kolosserbrief und der Philemonbrief. Das sind die sogenannten Gefängnisbriefe, obwohl er gar nicht mehr in der Kiste war in dem Sinn. Aber das sind eigentlich Briefe an die Gemeinde oder eben an Philemon, wonach aus der Ferne auch ihnen geschrieben hat. Und der Epaphras hat ihm also erzählt und auf die Situationsschilderung hat er den Brief geschrieben an die Kolosser und wie wir können aus dem Kolosser raus entnehmen, auch einen Brief an die Gemeinde in Laodicea. Der ist zwar nicht in der Bibel abgedruckt, aber er ist in der Bibel erwähnt. Ganz am Schluss heisst es nämlich, dass die Kolosser sollen den Brief, den er der Laodicea geschrieben hat, auch lesen. Und dass die Laodicea auch den sollen lesen, den er der Kolosser geschrieben hat. So ist das damals gegangen mit dieser Kommunikation. Und gerade auch aus dem Kolosserbrief merken wir und aus der Apostelgeschichte kriegen wir ein Bild, wie Gott dafür gesorgt hat, dass wir pro Brief eigentlich eine ganz spezifische Mitteilung bekommen. Der Römerbrief hat den Fokus so. Der Korintherbrief zeigen unsere Gemeinde so. Der Kolosserbrief zeigt unsere Gemeinde so. Der Epheserbrief anders. Wir haben eigentlich in allen Briefen zusammengenommen das ganze Spektrum von dem, was wir wissen sollten. Aber wir haben den Laodicea-Brief nicht. Offensichtlich hat Gott gesagt, das müssen die nicht auch noch wissen. Wenn die den Kolosser kennen, kennen sie genug. Das hat er uns wissen, weil es soll der Austausch da sein. Es sind einfach spannende Sachen und ich rege euch an, das wirklich durchzudenken. Es ist immer sehr schön, was einem Gott dann darauf aufzeigt. Ja, es gibt also Briefe, die wir selber nicht haben. Aber der Epaphras ist dann geschickt worden vom Paulus. Und hat er ihm einen Brief mitgegeben, gesagt, also, nimm den hier mit für an die Kolos und nimm den hier mit für an die Laodicea. Und er hat auch noch im Sack den mitgenommen für den Philemon. So ist der Epaphras eigentlich Postbote geworden und hat alle die Briefe an die Destination angebracht. Und das ist ungefähr 60 nach Christus gewesen. Und wir dürfen davon ausgehen, dass er auf seiner Reis der Onesimus im Schlepptau gehabt hat, weil er ja da eigentlich zurückgebracht hat zum Philemon. Also da haben wir einmal ein gewisses geschichtliches Bild. Jetzt gehen wir aber wieder auf unsere Karten, auf das nächste Bild, das haben wir schon angeschaut. Und auf das übernächste Bild, das schauen wir uns jetzt an. Weil da wird eigentlich etwas klar, und das ist das, was der Kolosserbrief adressiert. Nämlich, dass die Gemeinden in Kolossea und in Laodicea wird ja dann in den Sendschreiben sehr wohl adressiert vom Johannes. Sendschreiben an Laodicea und das gibt uns auch wieder so ein Bild, wie das könnte gesehen sein in Kolossea. Weil was der Johannes damals der Laodicea geschrieben hat, hat womöglich, wir wissen das nicht fest, aber möglicherweise hat das auch gewisse Parallelen zur Situation in Kolossea. Und was ist denn die Situation gesehen? Wir haben davon geredet, von diesen zwei Handelsrouten, die wir hier sehen auf dieser Karte, rot und grün. Und da sehen wir, dass sehr viele verschiedene Einflüsse auf die Kolosser reingedunnert sind. Weil da sind ja Handelsleute vom Westen gekommen und Handelsleute vom Osten. Und da ist ein reges Durchlaufen gewesen, so haben ja die Städte ihre Berechtigung gehabt. Und so sind Elemente von der griechischen Philosophie auf die Leute eingeprasselt. Dann ist das Judentum in dieser Region damals stark gewesen, also haben wir den Einfluss von der Gesetzlichkeit. Und dann haben wir aus dem Osten kommend, damals nicht anders wie heute, heute vielleicht noch stärker, den Einfluss vom Mystizismus von der östlichen Religionen. Und der Hodgepodge, könnte man sagen, von weltlichen Einflüssen, hat auf die Kolosser eingewirkt. Und die haben nicht mehr so genau gewusst, was jetzt Sache ist. Da sind die einen gekommen und gesagt, ja, jetzt müssen wir euch noch von Speisen enthalten und ihr sollt asketisch leben. Und die anderen haben gesagt, weißt du was die Philosophen euch alles Schönes erzählen? Hört doch das an. Und jetzt fragen wir uns, du hast Kenntnis von jemandem, wo du noch nie gesehen hast. Und du hörst, dass der in der Gefahr ist, von den geistlichen Raubtieren aufgefressen zu werden. Was machst du da? Was hat der Paulus gemacht? Und was hat der Paulus gemacht? Nächste Folie bitte. Das zeigt uns eigentlich den Überblick über den Kolosserbrief. Das Problem bei den Kolosser ist gesehen, dass sie in einer Mischung von falschen Einflüssen ausgesetzt gesehen sind. Und wenn wir diesen Brief durcharbeiten, das überlasse ich euch gerne in der stillen Zeit, dann sehen wir, dass er eine Einleitung macht. Und dann kommt eine ganz wichtige Mitteilung. Er tut nämlich zuerst in den ersten Vers, nämlich von Kapitel 1, Vers 9 bis Kapitel 2, Vers 3, stellt er als erstes einmal den grossen Gott vor. Wollen wir da schnell unterbrechen? Schnell anlegen, hä? Haben wir irgendetwas, was ich anlegen kann? Oder müssen wir jemanden rufen? Nicht? Ja, wer hat? Kannst du sonst irgendjemanden, also müssen wir schnell so 114 rufen? Oder was ist die Ambulanz? Dass es gut kommt. Also, das Erste, was der Paulus macht, ist, er stellt eigentlich den Kolosser die Göttlichkeit von Jesus dar und die Souveränität von Jesus. Und dann kommen wir in den zweiten Teil hinein. Ich kann das stellvertretend der Vers 8 von Kolosser 2 lesen. Da heißt es nämlich, seht zu, dass euch niemand einfange oder verführe durch Philosophie und leeren Trug gegründet auf den Lehren von Menschen und auf den Mächten der Welt und nicht auf Christus. Jetzt kommt also eigentlich der Paulus auf den Punkt und sagt, passet auf. Und das ist der rot unterstrichene Teil, wo der Paulus eigentlich sehr systematisch in den Vers 4 vom Kapitel 2 bis Vers 4 von Kapitel 3 die einzelnen Irrlehrer, die in diesem Kolossar auftreten sind, anspricht und auch davor warnt und begründet davor warnt. Bevor er das macht, stellt er die Grösse Gottes in Ruhm. Und das wollen wir uns merken. Wir haben ja gesagt, wie geht der Paulus vor in dieser Situation. Und das Erste, was er gemacht hat, er hat die Grösse Gottes dargestellt. Dann aber, und auch das wollen wir uns wirklich merken, hat er nicht gesagt, zum Glück sind ihr ja jetzt alle Kinder Gottes und das ist fantastisch und wunderbar, sondern er hat auch Missstände in der Gemeinde angesprochen. Er hat keinesfalls gesagt, es ist, solange der andere gläubig ist und ihre schöne Philosophie erzählt, ist ja das auch Liebe. Oder solange der andere sagt, du solltest halt das Schnitzel nicht essen, es ist ja auch Liebe, oder? Und denen vom Osten tun doch auch noch ein bisschen Likör schenken. Heutzutage ist man manchmal versucht, dass man sagt, ja, Hauptsache sind alle gläubig und die Unterschiede spielen keine Rolle. Man will ja eigentlich nur lieb zueinander sein. Und gegen das Lieb zueinander sein und der Mensch lieben, gibt es keine Widerrede. Das sagt die Bibel, dass man jeden Mensch lieben soll. Und trotzdem, der Paulus spricht die Missstände an. Er nennt die Sache beim Namen. Und das ist das, aufgrund von dem Bericht vom Epaphras hat er die Missstände erkannt. Wir wissen nicht, was der Epaphras ihm alles wie erzählt hat, aber da wird ihm gesagt, schau, da kommen Philosophen und die Hälfte von der Gemeinde findet das auch noch spannend. Und die andere Hälfte sagt, ja, die Juden haben wirklich recht, man sollte wirklich das und das machen. Und die anderen, die sagen, solltest asketisch leben, das ist gut. Denen glauben sie auch. Und der Paulus sagt, okay, ich schreibe denen jetzt einen Brief. Und wir lernen aus der Offenbarung von diesen Sendschreiben von Johannes, was ist das Problem gewesen bei Laodicea. Sie sind lau geworden hinsichtlich am Glauben, am Brennen gegenüber Gott. Sie haben wie die Epheser die erste Liebe verloren. Und sind lau geworden und haben gefunden, wahrscheinlich ist das auch noch ein bisschen gut und das auch noch ein bisschen gut. Und da sehen wir, dass der Brief an Laodicea durchaus ein Connect hat mit dem Brief an Kolossea. Und das spricht er an. Und was dann der nächste Teil ist, das nein, noch nicht die nächste Folie, der nächste Teil. Das dritte Kapitel vom Kolosserbrief redet dann sehr stark von den persönlichen Konsequenzen im eigenen Leben. Die Bibel bleibt nie bei der Theorie, sondern das Ziel von Gott, und wir können auch sagen, das Ziel von Paulus ist, glaubensstarke, fröhliche, freie Menschen, die Gott verherrlichen. Und wenn wir eben Gott verherrlichen wollen, dann müssen wir alles beim Namen nennen, wo der Satan verherrlicht. Da dürfen wir nicht lau sein. Sondern da müssen wir entschieden sein. Und genau das spüren wir, das lernen wir aus dem Kolosserbrief, dass der Paulus das macht. Und dann am Schluss haben wir das Schlusswort. Aber jetzt gehen wir zu der nächsten Folie. Und dann sehen wir, ganz am Anfang zeigt der Paulus, bevor er eben zu der Ermahnung kommt, dass Christus Ebenbild von Gott ist, der Schöpfer vom Universum, der Haupt von der Versammlung, die Fülle der Gottheit und der Retter von der Welt. Und er sagt, ihr habt alles in Christus. Alles. Und erst dann geht er darauf ein. Und wir werden jetzt noch einmal zu unserem Ausgangsvers kommen. Da heisst es als erstes, sagt der Paulus, ich will, dass ihr wisst, welchen Kampf ich für euch und für die in Laodicea und für alle führe, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Er möchte, dass ihre Herzen gestärkt werden. Das ist sein Ziel. Sein Ziel ist also nicht irgendwie eine Schimpftirade, die vernichtet, sondern sein Ziel ist, dass die Menschen im Herzen gestärkt werden, zusammengefügt werden in Liebe, dass sie eine Gewissheit haben, eine Gewissheit, dass wir einen allmächtigen Gott haben, eine Gewissheit, dass wir uns auf den Gott dürfen in jeder Situation verlassen. Und genau das ist ja die Attacke vom Teufel, wenn er uns sagt, ja, du solltest ein bisschen auf die Speiszettel schauen, du solltest auch mal noch ein bisschen andere Philosophen lesen. Und das alles nackt letztendlich an unserer Erkenntnis, wir haben einen lebendigen, grossen Gott, auf den wir uns jeden Tag verlassen können. Es ist vom Geheimnis dort Rede, wo wir erkennen müssen, wo alle Schätze von der Weisheit beinhaltet. Und das, wenn wir wissen, wir haben bei Gott alles, genau das Wissen schützt uns letztlich am wirkungsvollsten vor allem Trug. Wenn ich weiss, in Christo habe ich alles. Der Kernpunkt gegen den Betrug ist gestärkt in Christus, wie wir hier lesen. Und es gibt hier eine Analogie aus unserem eigenen Garten, wo ja Unkraut wächst. Wir können Tag und Nacht das Unkraut ausreißen und es kommt wieder. Und so ist der, der sagt, ich sollte jetzt das nicht mehr machen und ich sollte jetzt das nicht mehr machen und den Gedanken will ich nicht mehr. Oder? Aber ich habe mal gelernt, ich bin selber nicht Gärtner, wenn man den Rasen stärkt, ihm Dünger gibt, dann wird der so stark, der Rasen, dass Unkraut keinen Platz mehr hat. Und bildlich gesprochen können wir sagen, wenn unser Glaube so stark ist, unsere Zuversicht auf Christus so fest, dann sagen wir doch, ich habe Freiheit, alles zu essen. Der Paulus sagt es im Römerbrief auch. Ich soll zwar keinem anderen zum Anstoss werden, ich will auch keinem anderen zum Anstoss werden, weil ich ja den anderen liebe. Und da sieht man, die Basis ist das Gefestigtsein in Christus. Und so fährt ja auch der Paulus seinen Brief an Unbekannt. Ah, er sagt, schaut jetzt, er sagt es zwar nicht so mit diesen Worten, aber jetzt möchte ich euch zuerst einmal erklären, dass ihr eigentlich alles habt. Und wenn ihr alles habt, dann braucht es kein Gesetz mehr. Und wenn ihr alles habt, braucht es keine Philosophie mehr. Wenn ihr alles habt, braucht es keine Askese mehr. Weil ihr ja alles habt. So einfach ist das, ist der Dünger. Also braucht es zum Glück gar nicht. Und ihr müsst auch nicht dagegen kämpfen. Der Paulus hat also ein Anliegen gehabt an für ihn nicht direkt bekannte Leute. Und er hat das sehr ernst genommen. Denn wenn er sagt, ich möchte, dass ihr wisst, welch grossen Kampf ich habe, dann hat er das auch gehabt. Er hat viel gebetet. Das ist nicht am einzigen Ort, wo er Kampf hatte. Er hat viele Briefe, sagt er, jawohl, ich bete für euch. Ja, und mir wird es immer ein bisschen komisch, wenn ich das lese. Weil das stellt einem eigentlich knallhart ins Licht. Und darum wollen wir uns auch ganz bewusst ins Licht stellen lassen, vom Wort Gottes. Wir wollen auch solche Werte, die Brief an Unbekannt schreiben. Vielleicht jetzt zuerst einmal in der Fürbitte, aber auch, indem wir zum Beispiel vielleicht auch denen nicht genug Aufmerksamkeit zukommen. Heute haben wir ja die Chancen, Brief zu schreiben, viel effektiver. Wir haben das schon mit den Kindern gemacht. Wir haben Flüchtlingskinder im Libanon ein Video geschickt. Das wird gut aufgenommen. Sättige Sachen, und das soll uns ermuntern, der Kolosserbrief. Der Paulus hat an unbekannte Leute geschrieben, aus seiner Gefangenschaft, und er hat sehr vieles durch können klären und bewirken. Und so werden auch wir das Anliegen nachschneiden, an unbekannt auch uns zu kümmern, nicht nur auf unser tägliches Problem bei uns selber, sondern auch die einschliessen in unserem Glaubensleben, wo wir wissen, sie haben einen grossen Kampf. In der ganzen islamischen Welt werden die Leute an ihrem Leben bedroht, wenn sie zum Glauben kommen. Sie brauchen unsere Fürbitte. Gott wird verherrlicht, wenn wir uns im Herzen auch mit diesen Leuten verbinden. Aber es sind nicht nur die im Islam, es gibt auch überall solche Leute. Lassen wir uns ermuntern und stärken durch diesen Aspekt vom Kolosserbrief. Und nehmen den Titel mit irgendwo im Hinterkopf, Brief an Unbekannt. Ich möchte am Schluss noch beten miteinander. Ja, Jesus Christus, wir danken dir, dass wir die Bibel haben, und auf den ersten Blick ist es einfach oft ein Text, den wir nicht so gern lesen, wo wir nicht so klar draus kommen. Wir wollen dir aber Dank sagen, dass das Wort Gottes ein wahrer Schatz wird, denn wenn wir drin graben, wenn wir uns versuchen, den Überblick einfach auch zu verschaffen. Und wir danken dir auch, dass uns letztendlich alles, was wir brauchen, auch als neutestamentliche Gemeinde heute, dass uns das hier auch nahegebracht wird. Und so wollen wir auch lehren von Paulus, der in der Gefangenschaft war, der mitgelitten hat mit den Kolossern, der sich für sie eingesetzt hat, der einen Brief geschrieben hat, der für sie gebeten hat, der ihnen einen grossen Kampf auch gehabt hat wegen ihnen. Wir wollen uns durch das auch ermuntern lassen und wollen auch für unsere Leben die Konsequenzen auch ziehen, und bitte darum, dass uns ein Wohlergehen vom Geschwister, die auch von dem Geschwister, die wir nicht jede Woche sehen, dass uns das nicht egal ist, sondern dass wir Menschen auf unserem Herzen dürfen haben, wo wir für sie beten können. Der Paulus hat sicher eine besondere Stellung auch gehabt, Jesus Christus, aber auch wir dürfen in der Gemeinde einfach an einem kleinen Ort dabei sein Und darum bitten wir, dass du uns Menschen aufs Herz legst, für die auch wir können einen grossen Kampf haben. Einen grossen Kampf primär auch vor deinem Angesicht im Gebet. Schenk du uns da einfach auch das aufs Herz und wir legen es dir an. Und wir danken dir einfach für alles, was wir aus deinem Wort lernen dürfen. Amen.